Hallo, ich möchte heute einen kleinen Versuch starten, einen ersten Podcast zu generieren. Podcast heißt der Play on Demand. Du kannst das immer dann hören, wenn du gerade Zeit und Lust hast. Ja, ich möchte mich mit einer Geschichte befassen aus dem Buch Mormon, die sicherlich schon vielen etwas Kopfzerbrechen bereitet hat. Und zwar geht es um die Geschichte, wo Nephi den Auftrag erhält, die Messingplatten von Laban zu holen mit seinen Brüdern und er im Verlauf dieser Geschichte dann zu sehr fragwürdigen Mitteln greift. Und mein Versuch heute ist, die Geschichte einmal unter einem vielleicht objektiveren Blickwinkel zu betrachten und zu sehen, wenn man einmal die Brille wegnimmt, dass Nephi in diesem Falle alles richtig gemacht hat und sich von diesem Gedanken einmal ablöst, was alles in dieser Geschichte eigentlich höchst problematisch und bedenklich ist. Das Buch Mormon reklamiert für sich, das richtigste aller Bücher zu sein. Man kann das jetzt historisch betrachten. Sozusagen sind die Geschichten und die Ereignisse, von denen berichtet wird, tatsächlich auch so passiert, bis ins Detail genau richtig und richtig wiedergegeben, ohne Bias. Oder handelt es sich um eine inhaltliche Korrektheit, die Botschaften und Nachrichten, die da vermittelt werden, dass die von Grund auf richtig sind. Dass dieser inhaltliche Zugang höchst problematisch ist, wenn man den betrachtet, dass das so richtig ist, darauf möchte ich eingehen, dass das so nicht stimmen kann nach unserem Gesellschaftsverständnis heute. Ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft irrsinnig weiterentwickelt haben und die Rechtfertigungslogik, die Nephi sich da zurecht biegt, warum er Laban töten konnte oder geradezu sollte, dass die unter heutigen Maßstäben eigentlich überhaupt nicht gilt. Ich erlebe es aber im LDS-Kontext immer noch so, dass Nephi der Held der Geschichte ist und das Richtige getan hat. Aber kommen wir nun zur Analyse. Also, welche moralischen Maßstäbe muss man hernehmen, damit die Geschichte mit Nephi aufgeht? Beziehungsweise, welche moralischen Maßstäbe, an die wir uns heutzutage richten, stehen eigentlich im krassen Widerspruch mit dem, was Nephi dort durchführt? Problematisch halte ich die ganze Geschichte auch deshalb, weil es eine Klassikergeschichte ist, auch für die Primarvereinigung, dort wo Kinder belehrt werden und diese Geschichte eigentlich mit ganz bitterbösen Botschaften versetzt ist und ein sehr fragwürdiges moralisches Wertesystem an die Kinder überträgt. Die kleine Vorgeschichte zu dieser Geschichte ist jene, dass Lehi mit seiner Familie aus Jerusalem fortzieht. Er sagt, dass Gott ihm das geboten hat, weil Jerusalem zerstört werden sollte aufgrund der Schlechtigkeit und er mit seiner Familie sich retten soll. In weiterer Folge schickt er seine Söhne wieder zurück, zweimal aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal, um eine bekannte Familie mit sich zu bringen. Irgendwann ist es ihnen geleuchtet, dass sie als alleinige Familie wohl nicht sich fortpflanzen können und weiter bestehen können. Und deshalb bittet er die Familie von Ishmael mitzukommen, was diese auch tun. Und die zweite Gelegenheit, wo sie zurückkehren sollen, ist, wo es um den Erwerb von Messingplatten geht. Auf diesen Messingplatten stehen laut Lehi die Gesetze Gottes, die sie unbedingt brauchen, um ihren Kindern und Nachfahren das Wort Gottes lehren zu können. Für die spätere Argumentationslinie von Nephi ist es wichtig, hier anzumerken, dass sie drei Versuche starten, um an diese Platten heranzukommen. Der erste Versuch war, dass sie hingehen zu Laban und ihn darum bitten und dieser die Platten aber natürlich nicht herausgibt. Der zweite Versuch war, dass sie ihre Habseligkeiten, ihr Gold und Silber, das sie zurückgelassen hatten in ihrem Heim in Jerusalem, nehmen und zu Laban gehen und diese versuchen einzutauschen. Auch auf diesen Vorschlag geht Laban nicht ein und er wirft sie raus, verfolgt sie, behält das Gold und Silber für sich und versucht aber Nephi und seine Brüder töten zu lassen. Diese entkommen. Nephi und seinen Brüdern gelingt die Flucht und sie versuchen sich außerhalb der Stadtmauern zu sammeln. Sie geraten in einen Disput und der dann letzten Endes so ausgeht, dass Nephi sich noch einmal bereit erklärt, zum Haus von Laban zu gehen und einen Versuch zu starten, an die Messingplatten heranzukommen. Ich werde jetzt direkt mal aus dem Original vorlesen, also nicht das Original, sondern die Version, die wir heute 2011 aus dem Buch Mormon haben, um da Stück für Stück dann jetzt die Geschichte durchzugehen. Wir sind im 1. Nephi Kapitel 4 und starten bei Vers 5. Und da steht es: Und es war Nacht, und ich ließ sie sich außerhalb der Mauern verbergen. Und sobald sie sich verborgen hatten, schlich ich, Nephi, in die Stadt und ging auf das Haus Labans zu. Und ich wurde vom Geist geführt. Ich wusste nicht im Voraus, was ich tun sollte. Ein kleiner Widerspruch ist hier für mich schon zu erkennen. Und zwar ist davon auszugehen, dass Nephi sein Leben lang in Jerusalem gewohnt hat. Die Stadt, die jetzt nicht nach unseren heutigen Verhältnissen nicht übermäßig groß ist, wahrscheinlich sehr gut gekannt hat. Er kannte auch das Haus von Laban, wo es war. War mehrmals dort gewesen. Sie sind auch in einem weiteren Verwandtschaftsverhältnis gewesen. Und also er sagt, er ging auf das Haus Labans zu, und im nächsten Vers sagt er aber, er wurde vom Geist geführt, sich führen zu lassen, als wüsste er selbst nicht, wo er lang gehen sollte. Und er hatte noch keinen Plan, was dann zu tun wäre. Also er geht dann mal dorthin. In Vers 7 geht es dann weiter. Dennoch ging ich weiter, und als ich nahe an das Haus Labans gekommen war, sah ich einen Mann, und er war vor mir zu Boden gefallen, denn er war vom Wein trunken. Und als ich zu ihm hinkam, sah ich, dass es Laban war. Und ich erblickte sein Schwert, und ich zog es aus der Scheide, und das Heft war aus purem Gold. Und es war auf eine überaus feine Weise gearbeitet, und ich sah, dass die Klinge aus höchst kostbarem Stahl war. Was ich spannend finde, ist, als Nephi das niederschreibt, das war viele Jahre, wenn auch sogar Jahrzehnte nach dem Vorfall, dass es ihm nicht gelingt, da in eine Selbstreflexion zu gehen und die Verantwortung für das, was geschehen ist, auf sich zu nehmen, sondern er sagte, er wusste ja nicht, was er tut, sondern der Geist hat ihn geführt. Und das sehe ich einmal als problematisch, dass er da nicht die Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Fragwürdig ist natürlich auch die Annahme, dass wenn ich keinen Plan habe und ins Tun übergehe und einfach in die Aktion übergehe, dass ich dann davon ausgehe, und Nephi geht davon aus, dass es vom Herrn geleitet ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Nephi seinen Bericht nicht mit Tinte und Feder schreibt, sondern auch diese auf Platten eingraviert und das durchaus mühsam ist, ist es durchaus auch schon verwunderlich, warum er dann so viel Platz einnimmt, seine erste Reaktion zu beschreiben, und ist vielleicht psychoanalytisch auch ein tiefer Blick, dass Nephi das, was er als erstes wahrnimmt, ist, wie toll und wertvoll das Schwert von Laban ist. Da drängt sich dann der Gedanke natürlich auf, dass wer auch immer das geschrieben hat, einen Hang zu Gold und Habseligkeiten hatte und da eine gewisse Anziehungskraft verspürt hat und sowas auch gerne besitzen möchte. Ich lese weiter in Vers 10, da steht: Und es begab sich, ich wurde vom Geist gedrängt, Laban zu töten. Aber ich sprach in meinem Herzen: Noch nie habe ich das Blut eines Menschen vergossen. Und ich schreckte zurück und wünschte, ich brauchte ihn nicht zu töten. Spannend für mich ist jetzt hier, dass eben diese viele Jahre nach dem Ereignis Nephi bei seiner Erstinterpretation bleibt, das nicht in Frage stellt, sondern davon ausgeht, Gott gebietet ihn, Laban zu töten. Dass dies jetzt wieder als Auftrag Gottes sofort interpretiert wird, halte ich für fragwürdig. Wenn ich mir die Situation jetzt bildlich vorstelle, wie das ist, Nephi hat den Auftrag, diese Platten zu besorgen. Er hat für sich da die Verantwortung übernommen, auch obwohl er ältere Brüder gehabt hat, sah er sich in der Verantwortung, da den Wunsch des Vaters zu erfüllen, und war sicherlich unter enormem Druck, wenn man die Vorgeschichte kennt, da nicht ohne die Platten zurückzukehren, weder zu seinen Brüdern noch zu seinem Vater. So, und wenn ich jetzt unter so einer Drucksituation leide, dann passiert kognitiv natürlich einiges. Ich versuche, die Lösung zu finden, und da kommen womöglich mehrere Lösungsansätze auf. Also rein, wenn das Hirn gut funktioniert, sollte es möglich sein, dass unterschiedliche Gedanken aufkommen, die ich verwerfen kann, oder denen, die ich dann auch näher verfolge und prüfe, ob das vielleicht tatsächlich möglich wäre, das so umzusetzen. Unter einer so enormen Drucksituation kann es dann natürlich auch sein, dass man einen Tunnelblick bekommt und erstmal nur eine Idee aufkommt und in seinen Gedanken dann doch sehr starr ist und nur mit diesen einen Gedanken ringt. Und wenn dieser Gedanke ist, naja, ich habe eine Option, da liegt jemand vor mir und wenn ich ihn töte, dann kann ich mir seine Platten einverleiben und die zuholen und hätte das Problem gelöst. Es sind womöglich keine Nachfolgewirkungen zu sehen, weil wenn dieser Mann tot ist, kann er mich auch nicht verfolgen. Der Gedanke alleine, also die Option, Laban zu töten, dass das aufkommt im Kopf, ist jetzt noch nicht verwerflich, weil Nephi versucht ja eine Lösung für ein Problem zu finden. Und diese Option, die ihm da kommt, die kann er für gut oder für schlecht heißen, aber allein, dass es einmal in seinen Sinn kommt, als mögliche Option, zeigt ja nur, dass kognitiv etwas funktioniert und Lösungen in seinen Kopf kommen. Eine Argumentationslinie, die ich oft gehört habe, die Nephi da in Schutz nehmen soll, ist, naja, es muss ja der Geist Gottes gewesen sein, weil er sich persönlich ja gegen so eine Variante ausspricht und sagt, er würde ja eigentlich gar niemanden töten, er will das nicht. Dementsprechend kann es ja auch nicht sein eigener Wunsch oder eigener Gedanke sein, weil das gar nicht seinem Naturell entspricht, sondern muss von Gott gegeben sein, weil er selbst eben nicht auf diesen Gedanken gekommen wäre. Und diese Problematik kennt man vielleicht aus dem persönlichen Leben, wenn man die Ansicht vertritt, dass Gott einem Weisung geben kann und zu einem sprechen kann und Führung gibt, dann ist man natürlich bei Entscheidungen, die schwer fallen, immer in diesem Dilemma, ist es jetzt mein eigener Wunsch, sind das eigene Gedanken oder ist das jetzt eine Eingebung von Gott? Diese Frage und dieses Dilemma, ist es jetzt mein eigener Wunsch oder der Wille Gottes, diesem sehen sich viele aus konfrontiert. Und Dallin Oaks hat das einmal beantwortet. Er ist inzwischen erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, also die Nummer 2 in der Führung. Und er hat einen sehr eigenwilligen und für sich vielleicht eigenen Weg gefunden, dieses Dilemma aufzulösen. Und er hat gesagt, dann, wenn es eben dem eigenen Wunsch und dem eigenen Streben widerstrebt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es von Gott ist. Diesen Schluss so zu ziehen, finde ich auch problematisch. Alles, was jetzt nicht meiner Natur entsprechen würde, aber Gedanken sind, die mir kommen, gleich Gott als Autor dafür herzunehmen. Problematisch ist es jetzt also deshalb auch, weil wenn ich Gedanken, die ich habe, die meinem Inneren, meiner Intuition widersprechen, diese gleich auf Gott abwälze, dann sehe ich das Ganze sehr eindimensional. Also es gäbe ja nur die Möglichkeit, ich oder Gott und nicht eigene Gedanken, die auch aufkommen können, wenn es der Intuition widerspricht. Also das rationale Denken und die Denkfähigkeit und Flexibilität im Denken wird da komplett ausgeblendet. Widersprüchlich dazu erzählt Dallin Oaks auch eine andere Geschichte, wo er berichtet, dass eine junge Frau zu ihm die Frage stellt und die Situation so schildert, dass ihre Eltern gesagt haben, sie haben die Eingebung bekommen, dass sie für den aktuellen Zeitraum keinen Zehnten zahlen sollen. Und Dallin Oaks das etwas süffisant versucht abzutun und zu sagen, ja, es mag ja eine Eingebung gewesen sein, die aber sicherlich nicht von Gott kam, sondern von der falschen Seite. Also alles, was jetzt seinem Denken und seinem System widerspricht, tut er dann gleich als Eingebung des falschen Geistes ab. Aber wir haben diese Option bei Nephi nie in Betracht gezogen oder Nephi hat das selbst nie in Betracht gezogen, dass diese Eingebung, die er hat, womöglich nicht von Gott ist, sondern womöglich vom Widersacher, vom Teufel sein könnte. Ich lese weiter im Text. In Vers 11 heißt es, und der Geist sprach wieder zu mir, siehe, der Herr hat ihn in deine Hand gegeben, ja, und ich wusste auch, dass er mir nach dem Leben getrachtet hatte, ja, und er wollte auch nicht auf die Gebote des Herrn hören, und er hatte auch unser Gut weggenommen. Und es begab sich, der Geist sprach abermals zu mir, töte ihn, denn der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Also Nephi erhält aus seiner Sicht nochmals den Auftrag, Laban zu töten. Er will es nicht, aber der Gedanke kommt zu ihm, es muss von Gott sein, er hat ihn mir ausgeliefert und ich muss das jetzt tun. Hier stellt sich für mich natürlich die Frage, Nephi wird eigentlich in seiner autobiografischen Darstellung ja immer als der Held dargestellt, was natürlich, wenn es autobiografisch ist, kein Wunder ist, da ist immer eine Selbstglorifizierung da. Nichtsdestotrotz, auch alle Interpretationen, die mir untergekommen sind, waren immer so ausgelegt, dass Nephi eben das Richtige getan hat, um dieser Eingebung unter Anführungszeichen nachzukommen und Laban zu töten. Es stellt sich aber die Frage, wie groß der Glaube von Nephi tatsächlich war. Wir lesen an anderer Stelle, dass er einfach so einen Riesenglauben gehabt hat, auch wenn die Situation auswegslos erscheint, dass er so großen Glauben hat und sagt, Gott wird einen Weg bereiten, er wird das tun. Und jetzt ist er in der Situation und meint, das ist die Lösung, die Gott ihm anbietet. Anders betrachtet kann man aber auch sagen, wo ist Nephis Glaube, dass Gott ihm derart unterstützt, dass er die Platten an sich nehmen kann, ohne eines der großen 10 Gebote zu brechen und dass es tatsächlich kein kleines, jemanden zu töten. Hätte er also wirklich Glauben gehabt, müsste er sagen, nein, das tue ich nicht. Gott, du wirst mir schon helfen, wie wir das lösen können, das Problem. Und wenn es vielleicht sogar so ist, dass die Platten vielleicht nicht diese Notwendigkeit haben, wie sie zuvor annehmen. So, das war Teil 1 von Nephis Dilemma. Es geht weiter in Teil 2 mit der Rechtfertigungslogik, in die Nephi verfällt. Einfach auf Teil 2 klicken und weiterhören.